Да, и вот тогда получается, если я очень часто до этого бывал и в Киеве, во Львове, то есть я много раз был в Украине, это была моя не первая поездка.
Ich war schon oft in der Ukraine, in Kiew, in Lemberg. Es war nicht mein erster Besuch und die Einstellung der Menschen gegenüber den Belarussen war immer gut. An dem Tag, an dem wir gefasst wurden, sagten wir, Leute, macht euch keine Sorgen, wir sind Belarussen. Damals war uns noch nicht klar, wie schnell buchstäblich innerhalb eines Tages sich die Einstellung gegenüber den Belarussen geändert hatte. Freunde wurden plötzlich Feinde. Wir haben es besonders gespürt, als sie uns zum Stützpunkt brachten, wo wir ein wenig zusammengefaltet wurden. Und dann steht man da und merkt, dass all die Bemühungen im Jahr 2020 umsonst waren. Und buchstäblich in ein paar Tagen verwandelt man sich von einem Freund in einen Feind. Wir wollten nur sagen, dass wir, die Belarussen, hier sind. Sagen, dass wir Lukaschenko genauso hassen wie ihr und wir auf eurer Seite sind und versuchen, euch zur Seite zu stehen, um zu zeigen, dass wir, die Belarussen, an der Seite der Ukrainer stehen.
Das war Kos. Kos ist 32 Jahre alt. Er ist in Belarus geboren. Belarus ist ein junges Land, das Anfang der 90er Jahre die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erlangte, jetzt aber als engster Verbündeter Russlands im Kampf gegen die Ukraine gilt. Kos kommt aus Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Eigentlich arbeitet er als Grafikdesigner. Jetzt will er für die Freiheit der Ukraine kämpfen, dem Bruderstaat von Belarus, wie Kos es empfindet. Doch zu Beginn des Krieges nutzte Russland Belarus als Aufmarschgebiet. Das ist der Grund, warum Kos am Anfang des Überfalls, des russischen Überfalls auf die Ukraine, als potenzieller Feind betrachtet wird.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Konstantin Suchik, позывной Кос. В Украине я с 20-го года уехал из Минска сюда.
Кос hat Belarus 2020 verlassen und lebt seitdem in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Нет, не совсем так. Вообще, типа, до этого я никакого отношения к армии, к военным делу не имел вообще.
Ich hatte nichts mit der Armee oder dem Militär zu tun. Ich habe nicht einmal in der Armee in Belarus gedient. Ich bin gegangen, weil ich als Chefdesigner für den Präsidentschaftskandidaten Viktor Babariko gearbeitet habe. Ich war direkt in seinem Team. Ich habe an den Protesten teilgenommen. Das war also eine Tatsache. Ich wusste, dass sie früher oder später hinter mir her sein würden.
Viktor Babariko, von dem Kos gerade gesprochen hat, ist ein belarussischer Politiker, der im Jahr 2020 bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus gegen den amtierenden Präsidenten Lukaschenko antreten wollte. Lukaschenko wird bezeichnet als der letzte Diktator Europas. Das hat Gründe, er ist seit 1994 an der Macht und herrscht mit eiserner Hand über dieses Land. Und Babariko ist vorher festgenommen worden, bevor es überhaupt zur Wahl kam, obwohl er eigentlich der Kandidat der Opposition war oder möglicherweise, weil er der Kandidat der Opposition war und sogar ganz aussichtsreich. Und wurde dann in einem Schauprozess, wie es viele Kritikerinnen und Kritiker im Ausland sagen, zu 14 Jahren Haft verurteilt, gilt als politischer Gefangener und sitzt eben in Belarus im Gefängnis. Die Wahl galt ohnehin als Scheinwahl. Es sind auch andere Gegenkandidatinnen und Gegenkandidaten festgenommen worden. Nach der Wahl sind dann Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen das System Lukaschenko rebelliert. Ihr werdet euch sicherlich an die Bilder erinnern können, als in Minsk und anderen belarussischen Städten die Straßen voll mit Menschen waren. Die Hoffnung war groß, dass möglicherweise Lukaschenko gestürzt wird. Aber er hat es eben geschafft, mit Hilfe der Sicherheitskräfte die Proteste niederzuschlagen. Das war teilweise sehr, sehr brutal. Kos ist auch auf die Straße gegangen, wie all die Hunderttausenden anderen Menschen. Er war wahrscheinlich insbesondere sauer, weil Babariko ja sein Kandidat war, für den er im Wahlkampfteam gearbeitet hat. Und deswegen hat er eben auch gegen diesen Ausgang der Wahlen protestiert.
Zum Ende des Sommers sind Proteste ausgebrochen und zum Ende des Herbstes war klar, dass sie alle Oppositionelle aus dem Weg räumen würden. Und als ich die zweite Vorladung zum Gericht bekam, beschloss ich, nicht zu warten, bis sie zu mir nach Hause kommen, sondern direkt zu gehen. Die Ukraine war zu diesem Zeitpunkt die beste Option, denn ich war schon oft hier. Es gibt keine Sprachbarriere. Das war der einfachste Weg.
Also für Kos war ziemlich schnell klar, wenn ich in Belarus bleibe, lande ich eben wie andere Oppositionelle auch im Gefängnis. Er hat also seine Anhörung zu Gericht bekommen. Das heißt, in einem Land wie Belarus nichts Gutes. Das hätte für ihn mit Sicherheit mit der Gefängnisstrafe geendet. Also Kos flieht als politischer Verfolgter in die Ukraine im Jahr 2020. Ich habe Kos getroffen bei unserer jüngsten Reise in die Ukraine. Mein Name ist übrigens Jan Jessen. Ich bin Politikchef der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung und berichte für die Funke Mediengruppe seit dem Beginn des russischen Überfalls aus dem Land. Ich habe Kos getroffen vor dem Denkmal von Mikhailo Chivneski, vor dem Stadion von Dynamo Kiew. Das steht im Stadtzentrum in der Nähe des Maidan, des Euromaidan, wo 2014 die Proteste waren gegen den damaligen prorussischen Präsidenten Janukowitsch. Chivneski ist ein Belarusser auch, ein junger belarussischer Mann gewesen, der sich diesen Protesten angeschlossen hat und als erster Belarusse in der Ukraine gestorben ist. Der ist also erschossen worden im Zuge dieser Proteste auf dem Maidan. Und jetzt steht eben dieses kleine Denkmal vor dem Stadion von Dynamo Kiew. Das ist ein Porträt von diesem jungen Mann und darauf gepflanzt sind zwei Fahnen. Eine, die schwarz-rote, das ist die schwarz-rote Fahne der ukrainischen Aufstandsarmee in den 40er und 50er Jahren, die teilweise relativ kritisch gesehen wird, genauso, also insbesondere im Westen, denen wird vorgeworfen, dass sie mit den Nazis kollaboriert haben, was zum Teil stimmt, aber die vor allem in den 50er Jahren gegen die Sowjets gekämpft haben und die sowjetische Besatzung und deswegen heute sehr verehrt werden in der Ukraine. Und auf der anderen Seite hängt da eine weiß-rot-weiße Fahne. Und diese weiß-rot-weiße Fahne, das sind die Farben der ersten weißrussischen unabhängigen Republik von 1919. Das sind die Farben der ukrainischen Opposition. Und vor diesem Denkmal, wie gesagt, habe ich Kos getroffen, der da in Uniform stand, mit einem anderen Mann zusammen. Der zweite Mann, das ist Alhört, der uns jetzt gerade gesagt hat, dass er bei den Maidan-Protesten teilgenommen hat, also 2014 schon. Das heißt, er ist schon deutlich länger in der Ukraine, als Kostas ist. Die beiden sind Freunde, das sieht man relativ deutlich und auch sehr miteinander vertraut. Also in dem Gespräch, was ich mit ihnen geführt habe, haben sie sich eigentlich die ganze Zeit auch ergänzt. Der eine wusste genau, was der andere sagt. Also man merkte sehr deutlich, die beiden haben mit Sicherheit Situationen miteinander erlebt, die Menschen zusammenschmieden. Beiden, und darauf deuten so ein bisschen ja auch die Uniformen hin, sind in die Ukraine gekommen, um zu kämpfen. Und die beiden haben ein gemeinsames Ziel. Russland muss besiegt werden.
Der einzige Grund, warum Lukaschenko noch an der Macht ist, ist die Unterstützung durch Russland. Und deine Frage ist, solange das Putin-Regime existiert und Russland im Allgemeinen, idealerweise zerfällt das Land in mehrere Staaten, aber so lange bleibt Lukaschenko an der Macht. Wenn wir also das Putin-Regime hier in der Ukraine so schnell wie möglich zerstören, alle seine Offensivkräfte und Ressourcen, dann wird die Freiheit umso schneller erreicht werden. Das ist der Grund, warum wir hier sind.
Es ist wie ein Verweis darauf, dass Geschichte zyklisch ist. So wie wir vor 200 Jahren gegen das Russische Reich gekämpft haben, tun wir es immer noch. Auch in diesem Jahr ändert sich nichts. Das russische Imperium versucht immer noch, jemandem etwas wegzunehmen, seine eigene Macht auszubauen und seine Nachbarn nicht frei leben zu lassen. Deshalb muss das russische Imperium beseitigt werden.
Ja, beide formulieren relativ klar, das ist ein Kampf um die Unabhängigkeit, um die Freiheit ihres eigenen Heimatlandes. Russland muss aus ihrer Sicht besiegt werden, damit Belarus frei sein kann. Tatsächlich gibt es wohl kein Land auf der Welt, was so abhängig von Russland ist wie Belarus. Der Diktator Lukaschenko hat sein persönliches Schicksal im Grunde genommen ganz eng mit dem von Putin verknüpft. Es gibt wirtschaftliche Abhängigkeiten, es gibt finanzielle Abhängigkeiten, es gibt Abhängigkeiten im Energie- und im Logistiksektor, die massiv sind. In der Perspektive strebt Russland auch an, da gibt es entsprechende Strategiepapiere, dass es so eine Art Unionsstaat geben soll, dass also Belarus und Russland miteinander verschmelzen sollen. Das würde dann das komplette Ende der belarussischen Unabhängigkeit bedeuten, die im Grunde genommen sowieso nur noch auf dem Papier gegeben ist. Belarus ist auch der einzige Aufmarschplatz für russische Truppen außerhalb von Russland, die sich von da aus auf die Ukraine zubewegen. Am Anfang des Krieges im Februar 2022 waren es eben auch Truppen, die von Belarus kamen, russische Truppen, die auf Kiew zumarschierten. Diese Abhängigkeit von Russland beschreibt auch die Rada BNR. Das ist eine der ältesten Exilregierungen weltweit. Rada BNR, das ist nichts anderes. Also Rada steht für Volksvertretung, für Parlament. Das war die Regierung des ersten wirklich unabhängigen belarussischen Staates. Den gab es nämlich schon mal, also eben erst nicht nach der Auflösung der Sowjetunion, sondern bevor die Sowjetunion überhaupt existierte, gab es 1918 schon einmal einen belarussischen Staat. Das war die sogenannte Weißrussische Volksrepublik. Die allerdings hatte nur ein Jahr Bestand, ist dann abgelöst worden durch die Sowjetrepublik Weißrussland. Und seitdem ist die Rada BNR eben eine Exilregierung und operiert jetzt vom Ausland aus oder operiert eben seit über 100 Jahren vom Ausland aus und strebt eben wieder ein unabhängiges Belarus an. Und über die Rada BNR, die haben auch einen Sprecher, die haben ja verstehen sich eben tatsächlich als eine legitime Regierung von Belarus und haben dann eben auch die ganzen Funktionen aufgeteilt, die es dann so gibt in der Regierung, unter anderem auch die des Sprechers. Und dieser Sprecher ist Alesz Czajczyk und den habe ich über das Internet gefunden, habe dann mehrmals mit ihm gesprochen und korrespondiert und habe ihn auch befragt zu den freiwilligen Belarussen in der Ukraine.
Die Mehrheit der Belarussen ist gegen die russische Invasion in der Ukraine und dagegen, dass Belarus vom Regime von Lukaschenko in den Krieg hineingezogen wird.
Also für Alesz ist total klar, Belarus kann nur frei sein, wenn die Ukraine frei ist. Und das ist eben auch das, was Koss und Alhert übrigens auch gesagt haben im Gespräch. Immer wieder betont, dass ohne eine freie Ukraine es auch kein freies Belarus geben kann.
Die Freiheit von Belarus und die Freiheit der Ukraine bedingen sich gegenseitig. Die Freiheit der Ukraine kann nicht gesichert werden und nicht garantiert werden, solange Belarus von dem gegenwärtigen prorussischen Regime regiert wird. Dieses Regime unterstützt Russland bei seiner Aggression gegen die Ukraine. Und das Gleiche gilt auch für die Sicherheit der an Belarus angrenzenden Länder der Europäischen Union. Das Lukaschenko-Regime in Belarus ist längst zu einer internationalen Bedrohung, zu einem internationalen Problem geworden. Das heutige Regime in Belarus ist eine russische Kreatur. Lukaschenko kam an die Macht mit russischer Unterstützung und sein Regime existiert vor allem dank russischer Unterstützung. Was es auch vor allem macht, ist die Bedienung von russischen Interessen, sowohl innerhalb von Belarus als auch international. Innerhalb von Belarus fungiert das Lukaschenko-Regime in einigen Aspekten als eine russische Besatzungsverwaltung, indem es zum Beispiel russische Kolonialpraktiken fortsetzt, wie zum Beispiel die Diskriminierung der belarussischen Sprache und die Unterdrückung der belarussischen Nationalidentität. Das Regime übt Terror nicht nur gegen Regimegegner aus, sondern auch gegen diejenigen, die gegen die russische Invasion protestieren. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass ein ukrainischer Sieg im Krieg Russland demoralisieren und schwächen wird. Und das würde Belarus natürlich eine Gelegenheit bieten, sich von dem Regime von Lukaschenko zu befreien.
Tatsächlich gibt es in Belarus und nicht nur in Belarus, sondern eben auch bei den exil-belarussischen Politikerinnen und Politikern die große Befürchtung, dass wenn es zu diesem Unionsstaat kommen sollte, ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, dass es Strategiepapiere in Russland gibt, die darauf abzielen, dass es einen Unionsstaat gibt, also dass quasi Belarus und Russland miteinander verschmelzen, dass dann die belarussische Identität komplett ausgelöscht wird, dass die belarussische Sprache, die ist so ein bisschen ähnlich natürlich wie Russisch, was heißt ein bisschen sehr ähnlich, aber hat eben ihre Eigenarten, ähnlich eben wie das Ukrainische und das Russische, dass aber dieses Belarussische komplett verschwindet, dass also Belarus nichts anderes wird als ein Teil von Russland. Und davor haben eben diese ganzen Exilpolitikerinnen und Politiker, Oppositionelle, eine große Angst. Und insofern deckt sich das, was Aleš sagt, mit dem, was auch andere Exil-Belarussinnen und Belarussen sagen. Wobei es natürlich auch völlig klar ist, Leute, die in der Opposition sind, die schwierige Erfahrungen mit einem Regime gemacht haben, malen natürlich die Welt möglichst schwarz und düster, damit man sie überhaupt hört. Aber das ist generell ja in der Politik so. Also wenn ich in der Politik Dinge möglichst differenziert darstelle, werde ich wahrscheinlich nicht so gehört, wie wenn ich die Holzhammer-Methode anwende. Aber nochmal, das, was Aleš sagt, deckt sich eben auch mit Erkenntnissen, die im Raume sind. Also dass, wie gesagt, Russland anstrebt, Belarus noch enger und noch krasser an sich zu binden und ja, dann im Grunde genommen Belarus komplett verschwinden zu lassen. Und man darf auch natürlich nicht vergessen, Belarus ist einfach eine krasse Diktatur. Also ich war selber 2002 mal in Belarus für einige Tage, in Stolin, so einer kleinen Stadt an der Grenze zur Ukraine, einer Bezirkshauptstadt, wo wir einen Hilfstransport hingebracht haben, Krankenhäuser versorgt mit Hilfsgütern. Und die Atmosphäre da war schon echt bedrückend, muss man einfach sagen. Also schon 2002 hatte man den Eindruck, der Geheimdienst ist überall. Die Menschen, bei denen wir waren, sagten also, wenn wir irgendwas gegen den Diktator sagen oder kritisch irgendwie was anmerken, sollen wir das doch bitte in den geschlossenen vier Wänden machen, bloß nicht in offiziellen Gesprächen. Wir wurden strikt angewiesen, uns bloß nicht mit Oppositionsleuten zu treffen, weil das könnte dann irgendwie Stress geben. Ich habe mich damals ganz kurz nur mit Leuten von einer oppositionellen Zeitung getroffen, mir deren Redaktionsräume angeguckt. Ende vom Lied war, dass ich dann nachts um 2 Uhr Polizisten bei mir im Haus stehen hatte, die also wissen wollten, für wen ich arbeite. Und also das ist schon ein unglaublich repressives Regime und das muss noch repressiver geworden sein und krasser geworden sein in den vergangenen Jahren. Kos und Al-Hört sind in der Ukraine, kämpfen für ein freies Belarus, kämpfen für eine freie Ukraine. Das hat allerdings auch Folgen zu Hause für sie und die beschreibt Al-Hört.
Im Grunde genommen bin ich seit 2014 in der Ukraine. Also bin ich es gewohnt, nicht zu Hause und nicht in Belarus zu sein. Aber das Lukaschenko-Regime tut alles, um Druck auf unsere Angehörigen auszuüben. Einige unserer Verwandten werden ins Gefängnis gesteckt. Andere werden einfach eingeschüchtert. Andere werden direkt vom Regime aufgesucht und befragt. Meine Eltern wurden 4-mal aufgesucht. 2-mal vom Ermittlungsausschuss, 1-mal vom KGB und 1-mal von einem Bezirkspolizisten. Das Interessanteste war, dass dieser Polizeibeamte der Schüler meiner Mutter war. Und er kam zu ihr, um über mich zu sprechen. Eine sehr interessante Situation.
Belarussen, die in der Ukraine kämpfen für eine freie Ukraine und damit dann eben auch aus ihrer Sicht für ein freies Belarus, die zahlen einen sehr, sehr hohen Preis. Das hat Al-Hört gerade schon gesagt, seine Familienmitglieder werden bedroht. Und nicht nur das, wer in der Ukraine fällt im Kampf gegen Russland, dessen Körper wird noch nicht mal in die Heimat zurückkommen, denn diese Menschen gelten als Staatsfeinde. Al-Hört und Kos sind Staatsfeinde aus Sicht des belarussischen Regimes und haben im Grunde genommen alle Brücken hinter sich abgebrochen. Ihr werdet euch vielleicht erinnern an eine Folge, die wir mal hatten über einen deutschen Legionär, Mika, über den wir mal eine Folge in unserem Podcast gemacht haben. Also Leute aus Deutschland, Leute aus anderen westlichen Ländern, die in der Ukraine kämpfen. Diese Leute können jederzeit zurückgehen. Wir packen euch übrigens die Folge von Mika in die Shownotes rein. Diese Leute jedenfalls können alle wieder zurückgehen. Also wenn sie ihren Dienst erfüllt haben oder wenn sie einfach keine Lust mehr haben, wenn ihnen alles so krass wird, können die jederzeit in ihre Heimat zurückgehen. Leute wie Kos und Al-Hört, und das ist eben das Besondere an diesen beiden und all den anderen, die freiwillig aus Belarus in die Ukraine gekommen sind, die können nicht mehr zurück. Also jedenfalls nicht, solange das Regime Lukaschenko an der Macht ist, Solange sind für sie alle Brücken in die Heimat abgebrochen.
Es gibt keine Möglichkeit, diejenigen, die hier gestorben sind, nach Belarus zu überführen. Sie werden entweder hier in der Ukraine beerdigt. Einer unserer letzten Kameraden, der getötet wurde, wurde zum Beispiel in Vilnius beerdigt, glaube ich. Oder in Polen. Sie werden nicht in Belarus begraben, sondern in der Ukraine, in Polen oder in Litauen.
Also selbst die Toten sind für das Regime Lukaschenko weiter Feinde. Kossel und Al-Hirt wollen also kämpfen und sind offensichtlich sehr, sehr entschlossen. Denn, wie gesagt, sie haben gar keine Chance mehr, in ihre Heimat zurückzukehren. Sie wollen unbedingt, dass Russland diesen Krieg verliert. Sie wollen der Ukraine beistehen. Sie wollen, dass die Ukraine ein freies Land bleibt, ein unabhängiges Land bleibt. Dennoch erinnern wir uns an die erste Szene in unserem Podcast, als Kos beschrieben hat, wie er filmt und wie er festgenommen wird.
Ich kann dir sagen, dass zu Beginn des Krieges in den ersten Tagen 2 Tage lang eine Ausgangssperre herrschte. Danach bin ich mit einem Freund zur TRO, der territorialen Verteidigung, gegangen. Und auf dem Weg dorthin wurden wir für Saboteure gehalten.
Kos galt also als Saboteur. Das hatte Gründe, auch das haben wir ja eingangs gesagt. Belarus war und ist immer noch Aufmarschplatz für russische Truppen. Und plötzlich waren über Nacht einfach diejenigen, die als Freunde aus Belarus gekommen waren, um die Ukraine zu unterstützen, potenzielle Feinde, mögliche Saboteure. Aber das hat sich im Laufe der Monate gelegt. Am Anfang sind Kos und Al-Hirt, also Leute, denen man ein Stück weit misstraut am Beginn des Krieges. Belarus ist und war Aufmarschgebiet der russischen Streitkräfte. Von dort aus hat die versuchte Einnahme von Kiew begonnen im Februar vergangenen Jahres, sodass also zwangsläufig wahrscheinlich alle Belarussen als potenzielle Saboteure Feinde galten. Das hat sich mittlerweile völlig geändert und das hat Gründe. Im konkreten Fall von Kos und Al-Hirt liegt das daran, dass sie im Kastus-Kalinowski-Regiment kämpfen. Das Kastus-Kalinowski-Regiment ist eine Einheit, die nur aus belarussischen Freiwilligen besteht und die nach einem Revolutionär benannt ist des 19. Jahrhunderts. Dieser Revolutionär ist Anführer oder Mitanführer, Rädelsführer einer Revolution gewesen gegen das russische Imperium vor 200 Jahren. Und er ist von den zaristischen Behörden hingerichtet worden und gilt jetzt heute als belarussischer Nationalheld. Übrigens auch, weil er die belarussische Sprache im Grunde genommen entwickelt hat und nach vorne gebracht hat. Und in diesem Regiment, das nach ihm benannt ist, kämpfen Kos und Al-Hirt heute. Das Kastus-Kalinowski-Regiment wird eingesetzt unter anderem in Bachmut. Aus Bachmut sind Kos und Al-Hirt zurückgekommen, kurz bevor ich sie getroffen habe. Und Bachmut ist ja diese Kleinstadt im Osten der Ukraine, um die ganz besonders blutige Schlachten toben und wo schon Zehntausende von Menschen gestorben sind. Und im Grunde genommen alle, die da zurückkommen, erzählen, dass sie die Hölle auf Erden erlebt haben. Die beiden riskieren ihr Leben im Kampf für eine freie Ukraine und das bringt ihnen sehr viel Wertschätzung und Respekt bei der ukrainischen Bevölkerung.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass als ich in den ersten Tagen enttarnt wurde, es keinen Sinn mehr hatte, sich zu verstecken. In den belarussischen Nachrichten wurde mein Foto gezeigt. Und als die Leute herausfanden, dass ich hier war, dass ich irgendwie bei den Streitkräften der Ukraine gelandet war, schickten sie mir viele unterstützende Worte. So viele Menschen schrieben mir: Danke für das, was du tust. Du bist ein Held. Du stellst den guten Ruf von Belarus auf der Weltbühne wieder her. Dank dir hat Belarus die Chance, nicht wie Österreich zum Komplizen eines Völkermordes und eines Regimes zu werden, das die ganze Welt zerstören kann. Wenn Belarus schweigt, würde Belarus zum Komplizen des russischen Regimes werden. Wir als Belarussen haben kein Recht zu schweigen. Wir müssen so gut wir können Widerstand leisten.
Молчание – это как пособничество режиму. То есть мы не имеем права, белорусы, молчать. Мы должны показывать и сопротивляться так, как мы можем это делать.
Ja, also die beiden sind jetzt nicht mehr potenzielle Saboteure, potenzielle Feinde, sondern die beiden sind Helden, Helden in den Augen der Ukrainer, insbesondere weil sich der eine oder andere ukrainische Mann ins Ausland begeben hat, eben nicht kämpft. Und da sind natürlich diejenigen, die freiwillig für die Ukraine kämpfen, keiner hat sie dazu gezwungen, Leute, die mit ganz großem Respekt behandelt werden.
Да, и вот спустя получается вот это вот время, когда ты уже, уже не гражданский, а военный, и где-то едешь куда-то там.
Wenn man nicht mehr Zivilist ist, sondern Soldat, wenn man irgendwo hingeht oder Ukrainer trifft und sie herausfinden, dass man Belarus ist, dann sind sie alle schockiert, erfreut und bringen große Dankbarkeit zum Ausdruck. Denn sie verstehen nicht, dass viele Männer aus der Ukraine fliehen und nicht für ihr Land kämpfen wollen, aber ein Mann aus einem anderen Land sein Leben für ihr Land riskiert. Sie zeigen uns Respekt und Bewunderung. Es gibt nur enorme Bewunderung für die belarussischen Soldaten und es gibt keine negative Einstellung ihnen gegenüber. In gewissem Maße kommen wir unserem Ziel näher, zu zeigen, dass die Belarussen und die Ukrainer Brüder sind.
В какой-то степени двигаемся к своей цели и показываем, что белорусы с украинцами, мы братья, и мы на одной стороне.
Alert hatte übrigens auf seinem Pullover, der hatte so ein cooles Hoodie an, in olivgrün, und da war so ein Emblem drauf, das zeigte einen Ritter in voller Rüstung mit so einem Pferd, was sich aufbäumt, in einer Hand ein Schwert, in der anderen ein Schild, auf dem also ein Kreuz drauf war. Ich habe natürlich gefragt, was ist das? Was ist das für ein komisches Abzeichen? Und dann hat er erklärt, dass die Pannonia, das ist so ein uraltes Emblem, das schon seit 1918 benutzt wird, so ähnlich wie die weiß-rot-weiße Fahne, die auf diesem Denkmal von dem einen Menschen wehte, wo wir Kos und Alhört getroffen haben. Also die weiß-rot-weiße Fahne und dieses Emblem mit dem Ritter auf dem Pferd, das sind beides Nationalsymbole der belarussischen Opposition, die werden beide benutzt von der belarussischen Opposition als Zeichen auch des Widerstandes gegen Lukaschenko und sein Regime. Wie viele belarussische Freiwillige auf Seiten der Ukraine kämpfen, ist nicht ganz klar. Es gibt unterschiedliche Zahlen, also ein Regiment ist normalerweise eine Militäreinheit, die so aus ungefähr 1500 Menschen besteht. Wie gesagt, es gibt ja noch in anderen Einheiten Belarussen, die freiwillig da unterwegs sind. Aber wie gesagt, ganz genau weiß man es nicht. Kosch und Alert wollten auch nicht sagen, aus wie vielen Leuten ihr Regiment besteht, aus Gründen der militärischen Geheimhaltung. Alesch, der Sprecher der Rada BNR, also dieser belarussischen Exilregierung, sagte, dass also mindestens ein paar hundert Belarussen für die Ukraine kämpfen, die meisten von denen im Kalinowski-Regiment, wo eben auch Alert und Kosch engagiert sind. Zudem sagt er, kommt noch ein großes Netz von belarussischen Freiwilligen dazu, die zwar jetzt nicht kämpfen, aber eben diese Menschen unterstützen, die in den kämpfenden Einheiten drin sind, also mit Material, mit Geld, mit Medizin, mit sonstigen Dingen. Teilweise werden die wohl auch trainiert im Ausland, was wiederum finanziert wird von belarussischen Freiwilligen. Interessant ist auch, dass in Belarus die Kriegsbegeisterung deutlich anders ausgeprägt ist als die in Russland. Das hat uns Alert gesagt. Es gibt aber auch unabhängige Umfragen dazu. Die sagen, dass also eine deutliche Mehrheit der belarussischen Menschen gegen diesen Krieg ist. Sie wollen ihn einfach nicht haben. Und möglicherweise ist das auch ein Grund dafür, dass Lukaschenko eben anders als Putin das wollte, niemals in den Krieg mit eigenen Truppen eingegriffen hat. Denn ihm ist ziemlich klar, dass die Lage ohnehin in seinem Land nach den Demonstrationen im Jahr 2020 ziemlich explosiv ist. Und jetzt das Land noch in den Krieg zu verwickeln, den die Bevölkerung nicht will, das könnte natürlich sein Regime ziemlich schnell stürzen. Es gab auch Berichte am Anfang des Krieges und kürzlich auch wieder über Sabotageaktionen gegen russisches Militär auf belarussischem Staatsgebiet. Es scheint da also auch Oppositionsgruppen zu geben, die militant gegen Putin und seinen Krieg vorgehen. Auch das erscheint mir ganz interessant. Kos und Alert, das sind zwei Männer, die sich freiwillig entschieden haben, gegen Russland zu kämpfen, für die Unabhängigkeit der Ukraine. Das ist ganz sicher anders als alle anderen internationalen Freiwilligen, die da vor Ort unterwegs sind. Das haben wir jetzt vorhin gehört. Andere internationale Freiwillige, da ist möglicherweise auch Abenteuerlust oder andere Dinge sind damit im Spiel, wenn die auf Seiten der Ukraine kämpfen gegen Russland. Bei Kost und Alert und den anderen belarussischen Freiwilligen ist da deutlich mehr Idealismus dabei. Die beiden wollen, und das ist das, was sie wirklich glauben, Russland bekämpfen, damit das Regime Putin kollabiert und in der Folge eben auch das Regime des Diktators Lukaschenko in ihrer Heimat, der Belarus mit brutaler Gewalt unterdrückt. Und dafür nehmen die beiden unheimlich viel in Kauf. Die beiden nehmen in Kauf, dass ihre Familien zu Hause Stress bekommen massiv, dass sie, zumindest solange das Regime Lukaschenko existiert, nie wieder in die Heimat gehen können. Sie nehmen auch in Kauf, dass sie sterben könnten. Also sie kämpfen in Schlachten wie der um Bachmut, die einfach unglaublich blutig sind und super gefährlich sind. Und sie nehmen sogar in Kauf, dass möglicherweise, wenn sie denn sterben würden, dass ihre Körper noch nicht mehr in der Heimat beerdigt werden können. Und das sind natürlich Opfer, die ganz schön krass sind, wie ich finde. Und ja, wo man auch sagen muss, Respekt, dass ihr das macht. Das ist eben schon deutlich anders als das, was wir von anderen internationalen Freiwilligen gehört haben. Die große Frage ist natürlich, ob diese Hoffnung dieser beiden jungen Männer, ob die sich jemals erfüllen lassen. Kosch hat das ja so schön gesagt, wir kämpfen diesen Kampf seit 200 Jahren. Sie arbeiten sich da viel an der Historie natürlich ab, immer den Kampf gegen das zaristische Russland, das russische Imperium, wie sie es nennen. Ob die beiden jemals ein freies Belarus erleben werden, ja, man weiß es nicht. Man kann es ihnen nur wünschen, auch hoffen, dass der Kampf auch um ihre Heimat und die Freiheit ihrer Heimat, dass der möglicherweise erfolgreich sein wird. Damit geht unsere Folge zu Ende. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter an eure Freundinnen und Freunde, Verwandte oder sonstige Menschen, die ihr lieb habt. Abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder wo ihr uns auch immer zuhört. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Macht's gut und auf bald.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.